das stetige Piepen der Maschinen, der kalte Geruch von Desinfektionsmitteln und der eigenartige Versuch der Krankenschwestern, durch aufgesetzte Fröhlichkeit über das allgegenwärtige Sterben hinwegzutäuschen, waren Dinge, an die ich mich nie gewöhnen würde. Ich, Leon Bergmann, lag in einem viel zu harten Krankenhausbett und starrte an eine grellweiße Wand, als ob ich dort eine Antwort finden könnte. Mein ganzer Körper schmerzte. Überall waren Bandagen, selbst meine Handflächen waren eingewickelt, als hätte man mich in einen Kokon aus Schmerz gehüllt. Ich wusste nicht, wie lange ich schon hier war. Mein Handy war längst tot. Ich hatte es nicht eingesteckt. Aus Trotz vielleicht. Ich wollte mit niemandem sprechen. Am allerwenigsten mit ihm. Herr Damaso, der Mann, der offiziell nicht existierte, aber stets auftauchte, wenn es zu spät war. Ich hätte ihm einen neuen Namen geben sollen, einen, der ausdrückt, wie sehr ich ihn hasste. Nein, Hass war zu schwach. Ich war wütend, wütender als jemals zuvor. Es war keine gewöhnliche Wut. Es war glühende, brennende Raserei. Ich war empört, aufgewühlt, zornig. Vielleicht traf Verraten es am besten. Er hätte mich retten sollen. Stattdessen lag ich hier, halbtot, und wusste nicht einmal, ob Tommy, der Junge, den ich auf diese Mission mitgenommen hatte, noch am Leben war. Ich wusste, dass er nicht anrufen würde. Marceau war nicht der Typ für emotionale Erklärungen oder Entschuldigungen. Das machte es nur noch schlimmer. Ich überlegte kurz, ihm zu schreiben, tippte ein paar Wörter ein, löschte sie dann wieder. Soll er ruhig sehen, dass ich angefangen hatte? Das würde ihn viel mehr stören als jede Nachricht, die ich tatsächlich abgeschickt hätte. Um mich abzulenken, tat ich, was mir immer half, wenn ich wütend war. Ich begann, Geld auszugeben. Ich rief Händler an, sprach mit Bauunternehmern, engagierte Sicherheitsfirmen. Ich plante einen kompletten Umbau meines Hauses. Etwas Sicheres. Etwas Festungsartiges. Nach einigen Stunden fühlte ich mich fast wieder menschlich. Fast. Dann kamen die Nachrichten. Die meisten waren von Anna Keller, der Projektleiterin. Nur eine war von Marceau. Sie war sachlich. Das übliche Honorar sei überwiesen worden. Keine Frage nach meinem Zustand, kein Kommentar zu Tommy. Nur Geld. Kalter, geschäftlicher Ton. Ich öffnete die Nachricht von Anna. Sie schrieb, dass Tommy die Operation überlebt hatte. Er lag 2 Stockwerke über mir. Kritisch, aber stabil. Ich rief die Schwester. Ihre Stimme über das Intercom klang gelangweilt, genervt. Ich bat um einen Rollstuhl. »Wozu denn?«, fragte sie. Ich erklärte, dass ich einen Freund besuchen wolle. Sie lehnte ab. Ich rief daraufhin den Krankenhausdirektor an. Als Investor sagte ich ihm, sei ich besorgt über die Patientenbetreuung. Keine 10 Minuten später schob mich die gleiche Schwester mit geröteten Wangen durch die Gänge. »Noch einen Wunsch, Eure Majestät?«, fauchte sie. Ich lächelte nur und ließ mich zu Tommys Zimmer bringen. Der Raum war dunkler, voller Maschinen, Schläuchen, Beeping und Geräusche, die sich tief in die Seele brannten. Tommy lag dort, sein Gesicht zur Hälfte bandagiert, seine Brust hob sich kaum merklich. Ich näherte mich langsam. »Was habe ich dir nur angetan?«, flüsterte ich. Es war meine Schuld. Ich hätte ihn nie mitnehmen dürfen. Dann bewegte er sich. Langsam. Seine Augen öffneten sich, blinzelten. Er erkannte mich und lächelte. »Hey, Chef«, krächzte er. »Wie geht's?« Ich kämpfte mit den Tränen. »Es geht. Und dir?« »Die geben mir Zeug, das mich Dinge sehen lässt. Leute, die nachts durch die Flure gehen. Komisches Zeug. Ist normal. Die überwachen dich rund um die Uhr.« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Du solltest mal mein Auge sehen«, sagte er plötzlich. »Hab jetzt eine Narbe wie von Wolverine.« Ich verzog das Gesicht. »Du meinst diesen Superhelden mit den Krallen?« »Der coolste überhaupt«, sagte Tommy und lachte leise. »Tommy, du bist schwer verletzt. Du wärst beinahe gestorben. Deine Tage als Kryptidenjäger sind vorbei.« Er sah mich lange an. Dann flüsterte er: Aber ich lebe noch. In diesem Moment betrat ein Arzt das Zimmer. Groß, selbstsicher, seine Stimme tief wie das Grollen eines Gewitters. Nein, junger Mann, du warst tot. Für 36 Sekunden. Tommy sah ihn verwirrt an. Bin ich, wirklich? Ja, sagte der Arzt ruhig. Wir haben dich zurückgeholt. Du hattest Glück. Ich schwieg. Ich dachte an Dolores, Elena, die mich einst gewarnt hatte, dass unser Glück nicht ewig halten würde. Ich wusste nicht, ob sie recht hatte, aber ich spürte, etwas Dunkles, Altes hatte uns ins Visier genommen und es würde nicht locker lassen. Noch nicht. Tommy versuchte, sich aufzurichten, doch das Gewicht der Schläuche und Verbände hinderte ihn. Der Schmerz ließ ihn zurück in die Kissen sinken. Sein Gesicht verzog sich vor Anstrengung. Ich schob meinen Rollstuhl näher an sein Bett und betrachtete ihn im schwachen Licht der Überwachungsmonitore. Die Maschinen piepten weiter, gleichmäßig, unerbittlich. Der Geruch von Antiseptikum brannte mir in der Nase. »Du musst dich ausruhen«, sagte ich leise. »Dein Körper ist noch nicht bereit.« »Blödsinn«, murmelte er. »Ich habe überlebt. Das reicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Du warst tot, Tommy. 36 Sekunden. Kein Puls. Kein Atem. Nichts.« »Und trotzdem bin ich wieder hier«, sagte er fast stolz. »Du weißt, was das heißt? Ich bin nicht so leicht klein zu kriegen.« Ich wollte ihm sagen, dass es Glück war. Reiner Zufall. Ein paar Sekunden später, und er wäre nur noch eine Erinnerung gewesen. Aber ich brachte es nicht über mich. Stattdessen dachte ich an all die Male, in denen ich selbst fast gestorben war. Jedes Mal war ich knapp entkommen, hatte mich gerade noch gerettet. Doch nie war es so knapp gewesen wie bei ihm. »Wir hören auf«, sagte ich schließlich. Tommy blinzelte. »Wie meinst du das?« »Mit dem Jagen. Mit dem ganzen Wahnsinn. Ich kann dich nicht nochmal so sehen. Ich will nicht nochmal jemanden verlieren.« »Aber du hast mich doch gar nicht verloren«, sagte er mit einem schiefen Grinsen. »Ich bin doch hier.« »Du verstehst nicht«, sagte ich, und meine Stimme wurde härter. »Ich bin zu alt für diesen Mist, und du bist zu jung, um daran zu sterben.« Er schwieg. Minutenlang. Nur das gleichmäßige Piepen der Maschinen füllte den Raum. »Ich werde es alleine tun«, sagte er dann. Ich drehte mich zu ihm. »Was hast du gesagt?« »Wenn du aufhörst, mache ich eben weiter. Es gibt da draußen Dinge, Leon. Dinge, die niemand kennt. Und wenn wir sie nicht jagen, wer dann?« »Du würdest keine 2 Minuten überleben«, knurrte ich. »Ohne mich bist du ein leichter Snack für das, was da draußen lauert.« Er grinste. »Du gibst also zu, dass du mich brauchst.« Ich seufzte und rieb mir die Schläfen. Ich hatte ihm genau in die Karten gespielt. Natürlich hatte er mich provoziert. Und natürlich war ich darauf hereingefallen. Ich konnte nicht leugnen, dass ich ihn vermissen würde. Seine naive Begeisterung, seine blöden Sprüche. Und ja, auch seinen unerschütterlichen Glauben daran, dass man das Böse besiegen kann. »Vielleicht«, sagte ich zögernd, »vielleicht machen wir weiter. Aber nur, wenn wir beide wieder gesund sind. Und nur, wenn wir bessere Ausrüstung haben. Ich rede von Hightech, Sicherheitssysteme, verstärkte Waffen und einer Basis, die einem Angriff standhält.« Tommy lehnte sich zurück. »Hört sich gut an.« Ich schwieg einen Moment. »Aber du musst mir versprechen, dass du hörst, wenn ich sage, es ist vorbei. Dass du loslässt, wenn es zu gefährlich wird.« Er sah mich ernst an. »Ich verspreche es.« Natürlich wusste ich, dass er lügen würde. Und ich wusste, dass ich ihn trotzdem wieder mitnehmen würde, weil ich niemand anderen hatte und weil ich nicht allein sein wollte, wenn die Dunkelheit wieder zuschlug. Als ich sein Zimmer verließ, zitterten meine Hände. Nicht vor Wut, sondern vor etwas, das ich nicht oft spürte. Angst, nicht um mich, sondern um den Jungen im Bett. Zurück in meinem Zimmer rief ich Anna Keller an. Sie nahm beim ersten Klingeln ab. Herr Bergmann, haben Sie es sich anders überlegt? Ich brauche eine Festung, sagte ich. Keine Villa, kein Wohnhaus, etwas, das einem Krieg standhält. Verstanden, sagte sie ohne zu zögern. Ich werde sofort die Baupläne anpassen. Und ich will, dass nur Sie die Details kennen. Kein anderer. Kein Subunternehmer, kein Lieferant. Nur Sie. Dann werde ich persönlich die Projektleitung übernehmen. Gut, sagte ich. Und Anna, lassen Sie sich nichts anmerken. Ab jetzt beobachten uns Dinge, die nicht menschlich sind. Für einen Moment herrschte Stille. Dann sagte sie nur, verstanden. Ich legte auf und starrte zur Decke. Draußen dämmerte es. Ich konnte den Übergang zur Nacht spüren, wie ein kalter Schleier, der sich über die Welt legt. Und tief in meinem Innersten wusste ich, das hier war kein Rückzug. Es war nur die Ruhe vor dem Sturm. Nur wenige Tage nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte ich zurück nach Hause, oder besser gesagt zu dem, was einst mein Zuhause gewesen war. Schon von der Einfahrt aus sah ich den Unterschied. Bauschutt, Lieferwagen und Bauleute, die wie Ameisen um mein Grundstück herumwuselten. Der alte Bungalow war kaum wieder zu erkennen. Aus dem gemütlichen Rückzugsort war eine aufgerüstete Festung im Entstehen. Alles lief nach Plan, oder zumindest nach meinem neuen Plan. Maximale Sicherheit, minimale Verwundbarkeit. Ich stieg vorsichtig aus meinem Wagen, stützte mich auf den Gehstock, den ich seit dem letzten Einsatz verfluchte, und humpelte Richtung Eingang. Ein junger Bauarbeiter blieb stehen, starrte mich an, als hätte er einen Geist gesehen. Vielleicht war ich genau das. Ein Geist aus der Vergangenheit, der jetzt zurückkehrte, um sich mit aller Gewalt gegen seine Feinde zu wappnen. Drinnen empfing mich Anna Keller, die Projektleiterin. Sie trug ein makelloses graues Kostüm, das in völligem Kontrast zu dem Chaos um uns herum stand. In der Hand hielt sie ein Tablet mit Bauplänen. Ihre Professionalität war beinahe beängstigend. »Willkommen zurück, Herr Bergmann«, sagte sie ohne Umschweife. »Ich hoffe, Sie sind mit dem Fortschritt zufrieden.« Ich nickte langsam und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Das alte Wohnzimmer war verschwunden. An seiner Stelle stand nun ein medizinischer Bereich mit zwei Betten, Überwachungsmonitoren, einem Notfallset und sogar einem tragbaren EKG-Gerät. Gegenüber war eine neue Tür, hinter der sich ein kleines, aber funktionales Waffenlager befand. Eine gepanzerte Tür führte zu einem Raum mit metallverstärkten Wänden. Küche und Bad waren fast unverändert geblieben, aber ich konnte fühlen, dass selbst diese harmlosen Räume voller versteckter Sensoren und Kameras waren. »Sie haben sich an alle Vorgaben gehalten?«, fragte ich. »Sogar mehr als das. Ich habe zusätzliche Verstärkungen eingebaut, auf eigene Initiative. Die Fenster haben einbruchsichere Läden, es gibt Bewegungssensoren in jedem Raum und das gesamte Grundstück ist mit Infrarotüberwachung versehen. Alle geheimen Räume wurden von nur zwei Personen bearbeitet, mir und einem Vertrauten, der unter meinem direkten Befehl stand.« Ich sah sie an. Ihre Augen flackerten nicht. Kein Anzeichen von Angst oder Unsicherheit. Ich wusste, dass ich sie testen musste. Ich war niemandem gegenüber nachlässig. Nicht mehr. Nicht nach dem, was passiert war. Langsam zog ich die kleine Pistole aus der Jackentasche und richtete sie auf sie. Sie erstarrte. »Sie sind die Einzige, die wirklich weiß, was hier gebaut wurde«, sagte ich ruhig. »Wenn ich will, dass es so bleibt, müsste ich sie, nun ja, beseitigen.« Ihre Kehle bewegte sich leicht, als sie schluckte, doch ihre Stimme blieb ruhig. »Wenn Sie das für notwendig halten, tun Sie es. Aber Sie würden eine wertvolle Ressource verschwenden. Sie werden vielleicht wieder so einen Umbau brauchen. Und Menschen wie mich sind selten. Keine Panik, keine Tränen, kein Flehen, nur kalte Logik.« Ich senkte die Waffe und warf sie auf den Schreibtisch. »Gut gemacht«, sagte ich. »Ich habe eine Stelle für Sie in meinem Team.« Sie starrte weiter auf die Waffe, trat dann näher und zog den Verschluss zurück. »Leer«, stellte sie nüchtern fest. »Ich bin kein Monster«, erwiderte ich. »Ich wollte nur sehen, wie Sie unter Druck reagieren.« Sie schob die Pistole zurück auf den Tisch. »Dann haben Sie Ihre Antwort.« Sie drehte sich um und wollte gehen, doch ich humpelte ihr nach. »Wirklich? Sie bist jetzt beleidigt wegen eines kleinen Loyalitätstests?« Sie blieb nicht stehen. Die anderen Arbeiter starrten uns an, als sie an mir vorbeilief, direkt zu ihrem Auto. Ich stellte mich ihr in den Weg, als sie starten wollte. »Sie wollen nicht hören, dass ich Ihnen eine neue Position anbiete? Mit einem Bonus von 100.000 Euro?« sagte ich und starrte durch die Scheibe. Sie hielt inne, ihre Hände am Lenkrad. Dann schaltete sie den Motor aus, stieg aus und kam zurück zu mir. »Eines Tages«, sagte sie und sah mir direkt in die Augen, »werden Sie auf etwas stoßen, das Sie mit keinem Geld der Welt kontrollieren können.« »Das habe ich längst«, sagte ich ernst. »Und genau deswegen brauche ich Menschen wie Sie.« Dann, völlig unerwartet, schlug sie mir mit voller Wucht ins Gesicht. »Tun Sie das nie wieder. Verstanden?« »Kristallklar«, sagte ich mit brennender Wange. Zurück im Haus arbeiteten die Bauleute weiter. Anna zeigte mir später eine vollständige Liste aller verbauten Komponenten. Kameras, Bewegungsmelder, Schalldetektoren, versteckte Türen und Notausgänge. In meinem neuen Büro übergab ich ihr einen Scheck über 100.000 Euro. »Nach diesem Auftrag nehmen Sie Urlaub«, sagte ich. »Dann will ich, dass Sie fest bei mir anfangen.« »Als was?«, fragte sie skeptisch. »Leitung meiner Operationen, Finanzen, Bauprojekte, alles, was ansteht. Das klingt vage. Das klingt, es ist die Natur meines Geschäfts.« »Was zahlt es?«, fragte sie weiter. »200.000 jährlich plus 25% Gewinnbeteiligung bei erfolgreichen Operationen.« Sie reichte mir die Hand. »Ich nehme an.« Ich schüttelte sie. »Gut. Und ab sofort keine Tests mehr mit Waffen, versprochen.« Sie lächelte schmal. »Ich werde Sie daran erinnern.« Ich ließ sie arbeiten und zog mich zurück. Mein Körper war müde, mein Kopf voll. Die Schatten draußen wurden länger. Und ich wusste, dieser Ort war nun ein Bollwerk. Aber was nützte das, wenn der Feind längst wusste, dass ich da war? Der Morgen war noch jung, als ich mich ins Auto setzte und zur Rangerstation fuhr. Mein Bein schmerzte bei jeder Bewegung, doch ich ignorierte es. Der Gehstock war mein ständiger Begleiter geworden, auch wenn er mir wie ein Mahnmal vorkam. Eine Erinnerung daran, dass ich nicht mehr unbesiegbar war. Als ich die Tür zur Station öffnete, schlug mir sofort eine Wand aus gereizter Spannung entgegen. Drei Ranger warteten dort bereits. Ron, Sharon und Nancy, alle mit verschränkten Armen und finsteren Blicken. Jeff, der Dienstälteste von ihnen, stand etwas abseits, aber auch er beobachtete mich genau. »Na endlich«, sagte Ron. »Wo waren Sie so lange?« Ich hob langsam den Gehstock. »Krankenhaus. Mehrmals operiert. Ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin.« »Dell ist verschwunden«, warf Sharon ein, ihre Stimme messerscharf. »Einen Tag, nachdem Sie in sein Büro eingebrochen sind.« Ich schwieg kurz. Ich hatte gehofft, das Thema Dell würde nicht so bald aufkommen, aber natürlich war das naiv gewesen. »Ich weiß nicht, wo er ist«, sagte ich schließlich mit ruhiger Stimme. »Ich habe mit dem, was ihm passiert ist, nichts zu tun. Wir suchen ihn seit über einer Woche«, mischte sich Jeff ein. »Aber es gibt keine Spur, keine Leiche, kein Lebenszeichen, nichts.« »Wann war das letzte Mal, dass jemand von euch Dell draußen im Park gesehen hat?«, fragte ich. Sie wechselten Blicke. Schließlich murmelte Ron, »er ging nie raus. Wenn überhaupt, hat er andere losgeschickt.« Ich nickte langsam. »Dann wird es Zeit, dass ich euch helfe.« Nancy zog die Stirn kraus. »Und wie genau wollen Sie das tun? Mit einem Stock durch den Wald humpeln?« »Nein«, sagte ich trocken. »Ich werde ein Such- und Rettungsteam beauftragen, auf eigene Kosten.« »Die Behörde wird das nicht bezahlen«, warnte Sharon. »Hat sie auch nicht vor«, erwiderte ich. »Sie hat niemanden geschickt. nicht einmal nach dem zweiten Verschwinden. »Zweites?«, fragte Ron. Jeff nickte. »Der Mann, den Sie als Tracker geschickt haben, ist ebenfalls verschwunden. Ist seit Tagen nicht mehr aufgetaucht. Er war eigenartig, ruhig, irgendwie falsch.« Ein kalter Schauer kroch mir den Rücken hinab. »Und wer ist jetzt in der Station verantwortlich?«, fragte ich. Wieder diese zögerlichen Blicke. »Eigentlich Sie«, sagte Ron schließlich. »Seit Dell vermisst wird, hat die Behörde Ihnen die Leitung übertragen.« Jeff trat vor und reichte mir wortlos einen Schlüsselbund. Ich betrachtete ihn. Er war schwer, symbolisch und ganz real. »Ich wollte heute eigentlich zurücktreten«, sagte ich leise. »Aber ich bleibe, bis wir Dell gefunden haben oder herausgefunden haben, was ihm passiert ist.« Niemand widersprach. Schließlich nickten sie und verließen nacheinander die Station, um mit der Suche zu beginnen. Ich wartete, bis ich allein war, dann ging ich in Dells Büro, schloss die Tür hinter mir ab und setzte mich in seinen alten Stuhl. Der Geruch von Staub und altem Kaffee lag in der Luft. Ich legte die Beine auf den Schreibtisch und schloss die Augen. Ein Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. Ich hatte sie alle weggeschickt. Auf eine verzweifelte Suche ohne jede Chance. Dell war längst fort. Wo genau, wusste ich nicht. Ich hatte ihn dem Mann übergeben und wenn alles nach Plan lief, würde ihn niemand mehr finden. Doch dann hörte ich es. Die Eingangstür öffnete sich und schloss sich wieder. Ich lauschte angestrengt. Keine Schritte, kein Husten, nur Stille. Eine Stille, die zu still war. Ich richtete mich langsam auf und griff nach der Pistole in meiner Jackentasche. Dann ein Geräusch, ein leises Schnaufen. Ich drehte mich um, doch da war niemand. Plötzlich erschien ein Gesicht im Türfenster. Ich zuckte zusammen, mein Bein knallte auf den Boden und ein stechender Schmerz durchfuhr mich. Der Mann vor der Tür klopfte langsam ans Glas. Dreimal. Dann trat er ein. Er war groß, dünn, wettergegerbt. Seine Kleidung schien älter, als sie sein sollte. Er sah aus wie jemand, der lange draußen gelebt hatte, in Gegenden, in die sich kein Mensch freiwillig wagte. »Wer sind Sie?«, fragte ich. »Ich könnte Sie das Gleiche fragen«, sagte er mit einer Stimme wie zerschlagenes Gestein. »Ich habe zuerst gefragt«, erwiderte ich, die Hand auf meiner Waffe. Er trat einen Schritt näher, bewegte sich so geschmeidig, als wäre er bis nicht ganz aus Fleisch. »Darf ich mich setzen?«, fragte er. Ich deutete wortlos auf den Stuhl. »Sie sind also der neue Chef«, sagte er, ohne den Blick von mir zu nehmen. »Es scheint so.« Er nickte langsam. »Sie sind ein Fortschritt. Die anderen hier waren weich.« Ich spürte, wie sich jedes Haar auf meinem Nacken aufstellte. »Noch immer keine Antwort, wer Sie sind«, sagte ich ruhig. »Doch, die haben Sie längst erhalten, Sir«, sagte er. »Nur nicht von mir.« Ich starrte ihn an. »Also sagen Sie es mir. Jetzt.« Er beugte sich vor. Seine Augen waren tief, unergründlich, wie schwarze Löcher.
»Der Staat hat mich geschickt, um nach Dell zu suchen.«
Ich schluckte. »Dann sollten Sie vielleicht rausgehen und suchen. Ich habe gesucht. Er ist nicht hier.« »Wo ist er dann?«, fragte ich. Der Mann lächelte. Es war kein freundliches Lächeln. »Sie wissen es.« Schweiß trat mir auf die Stirn. Ich griff fester nach der Pistole. »Sie waren oft im Krankenhaus in letzter Zeit«, sagte er. »Viermal, wenn ich richtig gezählt habe. Nicht, dass es Sie etwas angeht.« »Doch, denn Jäger von Kryptiden geraten oft in Schwierigkeiten.« Ich erstarrte. Ich hatte dieses Wort nie in seiner Gegenwart gesagt. Er stand langsam auf, lachte heiser und verschwand durch die Tür, ohne dass ich sehen konnte, in welches Fahrzeug er stieg. Ich eilte zum Fenster, doch er war fort, als hätte ihn der Nebel selbst verschluckt. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn,
Mein Herz raste. Die Luft im Raum war plötzlich stickig, schwer, beinahe elektrisch. Ich wusste in diesem Moment mit absoluter Sicherheit, dieser Mann war kein Mensch und er hatte mich gefunden.
Die nächsten Stunden verbrachte ich in einer Art Wachschlaf. Ich funktionierte. Irgendwie. Ich fütterte die Kameraspeicher mit neuen Passwörtern, überprüfte jede Sicherung doppelt, ließ mir von Anna bestätigen, dass das gesamte Grundstück auf Bewegungen reagierte. Doch innerlich war ich leer. Die Begegnung mit dem Fremden hatte Spuren hinterlassen. Er hatte Dinge gewusst, die er nicht hätte wissen dürfen. Und seine Bewegungen, seine Stimme. Es war, als wäre er eine Nachbildung dessen, was ein Mensch sein sollte. Als ich endlich im Wagen saß, lenkte ich ihn nicht nach Hause, sondern zu einem kleinen Steinhaus am Rand des Waldes. Es war ein Rückzugsort. Nicht meiner, sondern ihrer. Elena Russo lebte dort, wenn sie sich nicht gerade irgendwo in Archiven vergrub oder in esoterischen Bibliotheken nach vergessenen Texten suchte. Sie war nicht nur eine Freundin, sie war auch eine der wenigen, die je mehr wusste als ich. Ich parkte, stieg aus, humpelte zur Tür und klopfte. Sie öffnete nicht. Stattdessen hörte ich ihre Stimme direkt hinter mir. »Was ist los, Leon?« Ich zuckte zusammen, drehte mich mit einem schmerzhaften Ruck um und starrte sie an. »Verdammt, Elena«, murmelte ich, die Hand auf meinem pochenden Herzen. »Musst du mich immer so erschrecken?« Sie lächelte schmal. »Das Adrenalin hält dich wach. Komm rein.« Ich setzte mich in ihren Sessel und sie reichte mir eine Tasse Tee, der seltsam metallisch roch. Ich ignorierte es, mein Blick war auf den Boden gerichtet, als ich begann, von der Begegnung in der Rangerstation zu erzählen. Jedes Detail, jede Bewegung des Mannes, seine Stimme, seine Augen, sein seltsames Wissen und das Schnaufen hinter der Tür, bevor er überhaupt zu sehen war. Elena hörte still zu. Kein Wort. Kein Stirnrunzeln. Erst als ich das Ende erreicht hatte, schloss sie langsam die Augen. »Beschreib ihn mir noch einmal«, sagte sie ruhig. Ich tat es. Seine wettergegerbte Haut, das leise, fast lautlose Schreiten, der Blick, der mich durchbohrte, als ob er meine Gedanken sehen konnte, seine merkwürdig rote Haut. Ich hatte sie zuerst für einen Sonnenbrand gehalten. Als ich geendet hatte, sagte sie, »Das war kein Mensch. Ich weiß. Und es war auch kein einfacher Nachahmer oder Gestaltwandler.« »Was dann?« fragte ich leise. Sie sah mich an, ihre Stimme nur noch ein Hauch. »Du hast es mit einem Skinwalker zu tun.« Ich blinzelte. »Wie bitte?« »Ein Skinwalker, Leon. Einer, der in fremden Häuten wandelt. Der sich deine Gestalt aneignen kann, deine Stimme, deine Erinnerungen. Diese Wesen kommen aus den tiefsten Rändern alter Mythen, besonders in den nordamerikanischen Kulturen, aber sie sind älter, viel älter. Und er wusste, wer ich bin.« »Natürlich wusste er das«, flüsterte sie. »Er beobachtet dich, spielt mit dir. Er hätte dich längst töten können, wenn er gewollt hätte.« »Warum tut er es dann nicht?« fragte ich. Mein Mund war trocken. »Warum dieser ganze Tanz?« »Weil du für ihn eine Beute bist, die es wert ist, gejagt zu werden«, sagte sie. »Er will dich brechen, Stück für Stück, dich beobachten, wie du zusammenfällst, und dann, wenn du glaubst, du wärst sicher, dann schlägt er zu.« Ich starrte in meine Teetasse, als würde sich darin ein Ausweg offenbaren. »Also, was soll ich tun?« fragte ich schließlich. »Verstecken bringt nichts. Wegrennen auch nicht. Er findet dich überall. Dein einziger Vorteil ist, dass er noch spielt. Aber wenn du einen Fehler machst, ist das Spiel vorbei.« Ich stand langsam auf. Jeder Muskel in meinem Körper war angespannt. Dann warte ich eben auf ihn. Auf meinem eigenen Terrain. Mit Waffen, die ihm wehtun können. »Du denkst, du kannst ihn aufhalten wie eine Bestie?« fragte sie. »Das ist kein Tier, Leon. Das ist ein intelligenter Jäger, ein uraltes Wesen.« »Ich weiß«, sagte ich. Aber ich bin auch keiner von diesen ahnungslosen Idioten, die nachts im Wald campen. Ich bin vorbereitet. Ich habe Geld. Ich habe Technik. Ich habe dich. Elena sah mich lange an, dann nickte sie. Wenn du ihn bekämpfen willst, brauchst du mehr als Kugeln. Du brauchst seinen Namen, den wahren. Und wie bekomme ich den? Vielleicht hast du ihn schon. Vielleicht musst du nur wissen, wo du suchen musst. Ich verließ das Haus bei Dämmerung. Die Stille draußen war unnatürlich. Kein Vogel, kein Wind. Nur diese bedrückende Leere, als würde die Natur selbst den Atem anhalten. Ich ging zum Wagen, schaute mich um und sah nichts. Genau das war das Beunruhigende. Als ich zur Tür griff, erstarrte ich. Auf dem staubigen Lack war ein einziger großer Abdruck zu sehen. Eine Pranke mit langen, tiefen Krallen. Ich fuhr blitzartig herum, die Waffe erhoben, bereit zum Schuss. Doch da war niemand. Keine Bewegung. Kein Schatten. Nichts. Nur das unsichtbare Gewicht, das sich auf meine Schultern legte. Er war da. Ganz nah. Und er wollte, dass ich es wusste. Ich fuhr zurück zu meinem Anwesen wie von einem unsichtbaren Feuer gejagt. Der Abdruck auf meiner Autotür hatte sich eingebrannt. Nicht nur in den Lack, sondern tief in mein Bewusstsein. Eine Pranke, größer als jede Wolfsklaue, die ich je gesehen hatte, und zu präzise gesetzt, um Zufall zu sein. Das war keine Warnung. Es war ein Versprechen. Der Kies spritzte unter den Reifen hervor, als ich auf dem Hof zum Stehen kam. Anna Keller, in Jeans und Arbeitshemd, trat mir entgegen. Sie wischte sich Staub von der Jacke, ihre Stirn gerunzelt. »Was ist passiert?«, fragte sie sofort, als sie mein bleiches Gesicht sah. »Sind alle Sicherheitsmaßnahmen aktivierbar?«, fragte ich, ohne auf ihre Frage einzugehen. »Noch sind zwei Reinigungstrupps auf dem Gelände.« »Warum?« »Räumen Sie sie raus, sofort, und aktivieren Sie dann alles.« Sie packte meinen Arm. »Leon, was ist los? Was ist passiert?« Ich sah sie an. »Ein Raubtier ist auf dem Weg. Vielleicht ist es schon hier, und ich weiß nicht, ob es allein ist.« Sie wich ein Stück zurück. Nicht aus Angst, aus Verständnis. Sie glaubte mir. »Geben Sie mir 10 Minuten«, sagte sie und verschwand im Haus. Ich humpelte durch die Tür, die Kameraaufnahmen bereits auf meinem Handy geöffnet. Jede Bewegung auf dem Grundstück wurde live übertragen. Und doch, kein einziger Alarm war ausgelöst. Nichts bewegte sich. Und genau das machte mich nervös. Anna kam zurück, Schweiß auf der Stirn. »Alle draußen, Systeme aktiviert.« Ich nickte. »Danke, verlassen Sie jetzt bitte das Haus.« Sie schüttelte den Kopf. »Sie wissen, dass ich das nicht tue. Dann wissen Sie auch, dass Sie in Gefahr sind. Bleiben Sie nicht im Weg.« Ich ging in den Keller, aktivierte das Geheimlabor, prüfte den Fluchttunnel. Der Mechanismus reagierte sofort. Die Tür glitt leise auf, der Gang dahinter war hell erleuchtet, wie ich es geplant hatte. Ich prüfte das Schloss. Alles funktionierte einwandfrei. Auf dem Rückweg ins Labor hörte ich ein Geräusch. Etwas schnappte in der Luft, metallisch, wie ein Krallenhieb gegen Stein. Ich blieb stehen, wartete. Nichts. Zurück im oberen Stockwerk erwartete mich Anna, die Arme verschränkt. Alle Systeme melden Betriebsbereitschaft. Bewegungsmelder sind kalibriert. Sensoren sind auf maximale Empfindlichkeit eingestellt. Ich wollte ihr danken, doch in dem Moment vibrierte mein Handy. Ein Alarm. Ich wechselte sofort zur entsprechenden Kamera. Am Rand des Grundstücks, dort, wo der verborgene Zugang zum Tunnel lag, stand eine Gestalt. Groß, breit, der Rücken leicht gekrümmt, das Gesicht im Schatten. Ich vergrößerte das Bild. Die Kreatur hob langsam den Kopf und sah direkt in die Kamera. Ein Lächeln erschien auf diesem wolfsähnlichen Gesicht. Zähne, zu lang und zu spitz, glitzerten im Schein des Mondlichts. Dann wandte er sich ab und ging seelenruhig davon, als hätte er nur die Lage sondiert. Ich sprang auf. »Er ist hier.« Anna trat zu mir, sah auf den Bildschirm. Sie sagte kein Wort. Ihre Augen weiteten sich nur für einen Moment, dann nickte sie und eilte davon, um sich selbst zu verbarrikadieren. Ich verharrte allein im Kontrollraum. Und dann ging der zweite Alarm los, hinter dem Haus, Nähe der Garage. Ich schaltete um. Nichts. Wieder ein Alarm, vor dem Haupteingang. Ich wechselte erneut und sah es. Ein Schatten, groß wie ein Bär, doch auf zwei Beinen stehend, kratzte mit langen Klauen über das Holz der Tür. Präzise, fast zärtlich. Als wolle es fühlen, wie fest das Material wirklich war. Ich erstarrte. Mein Finger schwebte über dem Notfallknopf. Der Auslöser für die Stahlbarriere, die ich hatte installieren lassen. Ich zögerte keine Sekunde. Mit einem metallischen Grollen schob sich die massive Türplatte aus der Decke und raste in die Verriegelung. Die Kreatur hob den Kopf. Wieder sah sie in die Kamera. Und wieder dieses unmenschliche Grinsen. Dann verschwand sie aus dem Sichtfeld. Ich versuchte, sie mit den anderen Kameras zu verfolgen, doch sie war weg. Nicht gesprintet, nicht geflohen, einfach nicht mehr da. Ich rief Elena an. Sie nahm sofort ab. »Er ist hier«, sagte ich. »Er provoziert dich«, sagte sie ruhig. »Das ist Teil seines Spiels. Wenn du die Nerven verlierst, hat er dich.« »Ich verliere keine Nerven«, log ich. »Wenn du ihn ausschalten willst, brauchst du mehr als Technik. Du brauchst etwas, das ihm wirklich schadet.« »Wie Silber? Oder Wolfsbahne?«, fragte ich sarkastisch. Vielleicht auch sein Name.« Ich legte auf, ohne weiter zu diskutieren. Die Nacht wurde länger. Ich saß da, mit gezückter Waffe, den Blick auf die Bildschirme gerichtet. Und als der letzte Alarm erlosch, begann der wahre Horror. Stille. Kein Wind. Kein Geräusch. Nicht einmal das Knacken des Hauses. Nur diese bedrückende, lähmende Stille. Die Art von Stille, die nur dort herrscht, wo etwas uraltes Böses wartet. Die Stunden krochen dahin wie zähes, kaltes Harz. Ich saß aufrecht in meinem gepolsterten Stuhl, umgeben von Monitoren, die flackernd die Live-Bilder aller Kameras zeigten. Keine Bewegung, keine Form, nichts. Und dennoch wusste ich, dass er da draußen war. Irgendwo in der Dunkelheit, wartend, beobachtend. Kurz vor Sonnenaufgang legte ich den Kopf in die Hände. Mein Körper war ausgelaugt, mein Bein brannte wie Feuer. Ich zwang mich, wach zu bleiben. Als ich fast eindöste, ertönte plötzlich ein Alarmsignal, das sich von den anderen unterschied. Schriller, unmittelbarer, rot blinkend. Ich riss den Kopf hoch. Der Bewegungsmelder im Nordsektor, nahe dem versteckten Seiteneingang, hatte angeschlagen. Ich schaltete sofort zur Kamera. Und da war er. Nicht mehr schleichend, nicht mehr prüfend, sondern marschierend. Seine Gliedmaßen waren zu lang, die Bewegungen zu flüssig, als ob er von Fäden geführt würde. Das Gesicht grotesk verlängert, der Mund zu einem unmenschlichen Grinsen verzogen. Und hinter ihm nichts. Keine Spuren, kein Schatten, keine Tiere. Er schien allein mit der Dunkelheit zu existieren. Ich raste, so gut es mein verletztes Bein zuließ, zur Kellertreppe, die zum Notfallraum führte. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, hörte ich es. Ein Knarren, ein langgezogenes Kratzen, wie von Metall auf Holz. Es kam von der Vordertür. Ich blieb stehen, holte tief Luft, griff fester um die Waffe in meiner Hand. Dann krachte etwas, Holz splitterte. Ein Schrei, halb menschlich, halb tierisch, drang durch die Gänge. Ich stürzte zur Treppe, schleppte mich so schnell ich konnte die Stufen hinauf. Der Flur war voller Rauch und Staub, der aus dem zerborstenen Eingangsbereich strömte. Ich konnte kaum atmen. Die Haustür, oder das, was davon übrig war, hing in zwei Hälften an den Scharnieren. Und er war da, im Rahmen. Ein riesiger Schatten, fellbedeckt. Die Schultern zu breit für einen Menschen, die Klauen blutverkrustet, die Augen wie zwei glühende Kohlen. Er trat über die Schwelle. Ich hob die Waffe und schoss.
ein Treffer in die Brust. Er wankte zurück, nicht viel, aber genug, dass ich Zeit gewann. Ich stolperte nach rechts, zurück in den Kontrollraum und schlug auf das Notfallinterface des Sicherheitssystems.
»Aktiviere Stahlbarriere! Innenzone!«
Ein ohrenbetäubendes Rumpeln, dann raste die zweite Sicherheitstür herab und schlug hinter dem Wesen zu. Die Kreatur reagierte sofort, drehte sich, rammte ihre Schulter gegen die Barriere. Sie verbog sich leicht, hielt jedoch stand. Ich sah auf dem Bildschirm, wie sie knurrte, dann brüllte. Das Geräusch vibrierte durch die Wände. Mein Magen krampfte sich zusammen. Noch nie hatte ich etwas gehört, das so tief und so urtümlich klang. Es war kein bloßer Laut. Es war eine Drohung, eine Ankündigung. Ich ging in die Hocke, wischte das Interface auf dem Tablet weiter und aktivierte die dritte und letzte Verteidigung. Elektroschockfelder im Boden. Ein hochfrequenter Ton erklang, gefolgt von einem grellen Licht. Ein markerschütterndes Heulen durchbrach die Luft. Ich sprang zurück und beobachtete durch die Kamera, wie die Kreatur zusammenzuckte, schwankte und schließlich zusammenbrach. Dampf stieg von ihrem Körper auf. Ich holte tief Luft. Schweiß rann mir über die Stirn. Dann stürmte Anna herein. Ihre Augen blitzten, sie hielt ein Gewehr in der Hand, das sie vermutlich aus dem Waffenraum geholt hatte. »Was ist passiert?« fragte sie heiser. »Ich hab ihn gefangen«, keuchte ich. »Er ist gelähmt. Vielleicht.« Wir gingen gemeinsam zur Stahlbarriere. Ich ließ das Sicherheitsglas davor einfahren. Und da lag er, zusammengesunken, zuckend, doch nicht tot. »Wollen wir ihn töten?« fragte Anna leise. Ich schüttelte den Kopf. »Noch nicht.« »Warum nicht?« Ich starrte ihn durch das Glas an. »Weil ich wissen will, was er ist, wer er ist und ob es noch mehr von seiner Sorte gibt.« Anna schwieg. Ihre Hände zitterten leicht, aber sie hielt das Gewehr fest. »Dann sollten wir ihn sichern. Und zwar schnell.« Gemeinsam holten wir schwere Ketten, fixierten seine Gliedmaßen und schlossen sie an eingelassene Bodenhaken. Ich aktivierte das Beruhigungsgas aus der Decke. Eine letzte Maßnahme, falls alles andere versagte. Die Kreatur hustete, röchelte und sackte endgültig zusammen. »Wenn du mich gefragt hättest, ob ich so etwas je in meinem Leben sehen würde«, sagte Anna, »hätte ich dich ausgelacht.« »Ich mich auch«, flüsterte ich. Ich trat noch einmal an das Glas heran. Und in genau diesem Moment öffnete das Wesen langsam seine Augen. Sein Blick traf meinen. Und dann verwandelte es sich. Haut löste sich. Haare verschwanden. Der Körper zog sich zusammen. Knochen knackten. Muskeln wanderten. Vor uns lag nun ein nackter, menschlicher Mann. Er keuchte, blickte uns an und sprach mit zittriger Stimme: »Wo bin ich?« Ich trat zurück. »Wir haben ihn«, Anna flüsterte. »Aber was genau haben wir da?« Ich konnte ihr keine Antwort geben. Nur eines wusste ich. Das Spiel hatte sich verändert und es war noch lange nicht vorbei. Er lag dort, nackt und zitternd. Die Ketten um seine Hand- und Fußgelenke klirrten bei jeder Bewegung. Der Raum war durch das Notlicht nur schwach erleuchtet, was die feine, fast kränklich wirkende Haut des Mannes umso gespenstischer erscheinen ließ. In diesem Zustand sah er harmlos aus, gebrochen, fast mitleiderregend. Doch ich wusste es besser. Anna stand neben mir, die Arme verschränkt, das Gewehr auf den Boden gestützt. Ihr Blick war kalt, analytisch. »Er spielt uns was vor«, sagte sie leise. Ich nickte. »Das ist ein Trick, eine Maske.« »Und wenn nicht?« fragte sie. Ich antwortete nicht. Stattdessen trat ich näher an das Panzerglas, das ihn von uns trennte. »Wie heißt du?« fragte ich. Seine Lippen bewegten sich zögernd. »Er hat gesagt, er muss heute noch etwas liefern. Ich weiß nicht. Ich war einfach auf der Straße.« Seine Stimme war gebrochen, voller Verzweiflung. Du lügst, sagte ich. Seine Augen zuckten kurz. Nur für einen Wimpernschlag. Aber ich hatte es gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich in deiner wahren Form erlebt. Du kannst dich nicht herausreden. Er keuchte. Bitte. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich wandte mich Anna zu. Wir brauchen Marceau. Jetzt. Sie nickte und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum. Ich ließ den Blick nicht von dem Mann ab. Oder dem, was wie ein Mann aussah. Keine 2 Stunden später hörte ich das typische, niederfrequente Brummen der Rotorblätter. Ein Hubschrauber landete direkt auf meinem Gelände, ohne Vorwarnung, ohne Lichter. Marceau kam als erster durch die Tür, gefolgt von 4 schwer bewaffneten Männern. Sein Gesicht war ausdruckslos. »Du hast ihn also wirklich erwischt«, sagte er. »Sie selbst«, entgegnete ich. Er trat ans Glas, betrachtete die gefesselte Gestalt schweigend. Dann winkte er einen seiner Männer heran, der mit einem Gerät an der Seite des Glases hantierte. Die Tür öffnete sich mit einem Zischen. »Was wird das?«, fragte ich scharf. »Wir nehmen ihn mit. Unsere Einrichtung ist besser ausgestattet als dein Keller. Du solltest ihn dir vorher genau ansehen«, sagte ich. »Er spielt euch was vor.« Marceau trat näher an ihn heran. Der Mann auf dem Boden sah auf, seine Augen Tränen erfüllt. »Bitte, bitte helfen Sie mir. Er hat mich eingesperrt. Ich bin nur ein Opfer.« Marceau kniete sich zu ihm. Seine Stimme war ruhig. »Wer bist du?« »Mein Name ist Yannick. Yannick Roth. Ich wurde entführt. Ich weiß nicht, was die von mir wollen.« Marceau wandte sich mir zu. »Bist du dir sicher?« Ich nickte langsam. »Absolut«, er seufzte. »Dann beweis es.« Ich überlegte kurz, dann zog mein Handy hervor und öffnete das Überwachungsarchiv. Ich zeigte ihm die Aufnahme des Wesens, der Kreatur, wie sie an der Tür gekratzt hatte, wie sie sich bewegte. Zu tierhaft, zu perfekt. »Das ist er«, sagte ich. »Und ich habe herausgefunden, wie er heißt.« »Du kennst seinen Namen?«, fragte Marceau überrascht. Ich nickte. »Takalo.« Ein Moment der Stille folgte. Dann geschah es. Der gefesselte Mann erstarrte. Er öffnete den Mund, aber es kam kein Laut. Stattdessen veränderte sich seine Haut. Langsam, als würde ein Schleier von ihr abfallen. Seine Augen verfinsterten sich, wurden schwarz wie Kohle. Er fletschte die Zähne. »Takalo«, sagte ich erneut. Er schrie. Ein grausamer, unnatürlicher Laut, halb Mensch, halb Tier. Die Ketten rissen, Metall splitterte und er war wieder in Bewegung. Zu schnell für einen normalen Menschen. Ein Soldat ging zu Boden, zerfetzt. Die anderen feuerten, ohne Wirkung. Kugeln schienen ihn nur noch wütender zu machen. Marceau wurde gepackt, an die Wand geschleudert, sein Kopf krachte gegen Beton. Ich schrie: »Stopp ihn! Jetzt!« Ein greller Blitz. Dann ein zweiter. 2 der Männer hatten Elektroschocker gezogen. Takalo zuckte. Er stürzte, aber nur für einen Moment. Dann stand er wieder auf. Blut lief aus seinem Maul, aus seinen Augen. Aber er lachte. Ich erinnerte mich an Elenas Worte. »Der Name. Sag den Namen.« Ich schrie ihn Sadit so laut ich konnte. »Ah, Takalo!« Er taumelte. Noch einmal. »Takalo!« Er sackte in sich zusammen, zuckend, röchelnd. Die Männer schlossen die Tür. Marceau lag blutend am Boden. Ein Soldat versorgte ihn. Ich trat zu ihm. »Ich hatte recht«, sagte ich keuchend. Er hob die Hand und zeigte ein angedeutetes Daumen hoch. »Lad ihn ein. Betäubt. Und zwar gründlich«, befahl ich. Marceau nickte. Ich sah, wie sie ihn verpackten, wie sie ihn fesselten, sicherten, mit Gasmasken arbeiteten. Ich wusste, dass es nicht ausreichen würde. Aber es war ein Anfang. Bevor sie gingen, trat Marceau zu mir. Sein Gesicht war bleich, aber fest. »Ich schulde dir was«, Du schuldest mir viele Dinge, sagte ich. Aber wir sind quitt, wenn du ihn da unten behältst. Für immer. Er nickte. Ich beobachtete, wie die Rotoren erneut begannen, sich zu drehen, wie sie den Himmel aufrissen und Takalo mitnahmen. Doch noch bevor das Geräusch verklang, spürte ich es wieder. Diese Leere, diese Ruhe, diese Ahnung. Es war nicht vorbei, nicht einmal annähernd. Der nächste Morgen war anders. Nicht heller, nicht wärmer, sondern einfach leer. Es war, als hätte der Kampf der vergangenen Nacht ein Loch in die Welt gerissen, in dem selbst das Zwitschern der Vögel verstummt war. Ich saß im Kontrollraum, das Gesicht in den Händen vergraben, während auf den Monitoren die Kamerabilder ruckelten. Keine Bewegung, kein Alarm, kein Takalo. Und doch blieb das Gefühl. Eine Ahnung, die sich wie ein kalter Nebel in meinem Schädel festgesetzt hatte. Ich hatte überlebt, ja. Aber war das wirklich ein Sieg? Anna kam herein, ihre Haare zerzaust, dunkle Ringe unter den Augen. Sie trug denselben Pullover wie in der Nacht davor. Marceau lebt, sagte sie. Der Schnitt an seiner Kehle war tief, aber nicht tödlich. Die improvisierte Krankenstation hat ganze Arbeit geleistet. Ich nickte nur. Worte fielen schwer. Ich hatte gehofft, dass die Rückkehr zur Normalität ein Gefühl von Kontrolle mit sich bringen würde. Stattdessen fühlte sich alles fragil an, als würde ein einziger falscher Schritt reichen, um das Grauen erneut zu entfesseln. »Die Verletzten sind versorgt«, fuhr Anna fort. »Zwei Soldaten liegen oben in den Betten. Der dritte wird wahrscheinlich nie wieder richtig gehen können.« Ich sah sie an. »Und der vierte?« Sie schluckte. »Tot. Takalo hat ihm die Kehle durchgerissen, bevor wir reagieren konnten.« Ein Schweigen senkte sich über den Raum. »Ich hatte ihn gebändigt.« »Ja, aber der Preis war hoch gewesen. Zu hoch.« Ein leises Klopfen an der Tür unterbrach den Moment. Ich zog die Waffe aus dem Gürtel, nickte Anna zu und öffnete. Es war Marceau. Blass, mit bandagiertem Hals, aber aufrecht. »Du hast ein Monster eingefangen«, sagte er leise. »Ich weiß. Und ich war dumm genug zu denken, wir hätten alles gesehen. Ich ließ ihn herein, reichte ihm einen Stuhl. Er hat gesprochen«, sagte ich. »Was meinst du?« Als sie ihn zurück ins Flugzeug trugen, hat er gelächelt. Dann hat er gesagt, »Ich bin nicht allein.« Marceau schwieg. Dann flüsterte er, »Das ist keine Drohung. Das ist eine Prophezeiung.« Ich zog mein Notizbuch hervor. Es war alt, die Seiten an den Rändern vergilbt. Darin hatte ich über die Jahre alles gesammelt, was mir über Wesen wie Takalo begegnet war. Sagen, Augenzeugenberichte, obskure Texte, viele davon hatte ich früher als Unsinn abgetan. Doch nun betrachtete ich jede Notiz, jede Zeichnung mit neuen Augen. »Ich glaube«, begann ich, »dass Takalo nicht nur ein Wesen ist, sondern Teil von etwas Größerem, vielleicht sogar ein Späher, ein Vorbote.« Marceau nickte langsam. »Und wenn das stimmt, dann war das hier nur der erste Akt.« Ich klappte das Notizbuch zu. »Was wird aus ihm?« »Er kommt in eine Einrichtung, die selbst auf der Landkarte nicht existiert. Tiefer als jede Mine, abgeschottet von jeder Verbindung zur Außenwelt. Dort halten wir Dinge fest, die nicht existieren sollten.« Ich sah ihn an. »Und was, wenn er entkommt?« »Dann beten wir«, sagte Marceau, »oder sterben. Wahrscheinlich beides.« Er erhob sich, ging zur Tür, hielt dann inne. »Leon«, sagte er, ohne sich umzudrehen, »ich schulde dir mein Leben. Und noch viel mehr.« »Ich weiß«, sagte ich, »ich werde es eintreiben.« Dann war er fort. Zurück blieben nur Anna und ich, und ein Haus, das sich weniger wie ein Zuhause und mehr wie ein Bunker anfühlte. Ich ging nach oben, kontrollierte jedes einzelne System, überprüfte Kameras, Sensoren, das Stromnetz. Alles funktionierte. Und doch konnte ich kaum atmen. Am Abend saßen wir alle in der Küche. Anna, ich, die verletzten Soldaten und die Sanitäterin, die Marceau begleitet hatte. Wir aßen einfache Mahlzeiten. Konserven, Brot, Wasser. Niemand sprach viel. Es war die Ruhe nach dem Sturm. Doch niemand glaubte, dass dieser Sturm wirklich vorüber war. Später, als ich alleine im Kontrollraum saß, kam Anna herein. »Du solltest schlafen«, sagte sie. »Ich kann nicht«, antwortete ich. »Dann geh wenigstens raus. Atme frische Luft. 5 Minuten.« Ich zögerte. Dann erhob ich mich und trat hinaus. Der Himmel war klar, die Sterne schienen unendlich weit entfernt. Ich atmete tief ein, und dann sah ich es. Ganz hinten, am Rand des Waldes, eine Bewegung. Ich hob die Waffe, doch es war nur ein Reh, ein normales, ängstliches Reh. Ich lachte leise, doch das Lachen erstickte, als ich sah, was direkt dahinter stand. Ein zweites Reh. Oder etwas, das so tat, als wäre es eines. Doch seine Bewegungen waren zu flüssig, zu ruhig, die Augen zu still. Ich trat langsam zurück, griff zum Funkgerät. »Anna«, flüsterte ich, »wir sind noch nicht fertig.« Ich stand noch immer in der Tür, das Funkgerät in der Hand, als das falsche Reh sich langsam in die Dunkelheit zurückzog. Nicht flüchtend, nicht springend, sondern kontrolliert, gleitend. Als wüsste es, dass ich es beobachtete. Als wolle es mir sagen, ich sehe dich auch. Ich trat zurück in das Haus und verschloss die Tür doppelt. Mein Atem war flach, der Puls pochte in meinen Ohren. Ich hatte geglaubt, dass mit der Gefangennahme von Takalo der Spuk vorbei wäre. Ein Irrtum. Es war nie nur um ihn gegangen. Er war der Anfang. Ein Riss in der Realität. Und nun hatte etwas oder jemand durch diesen Riss geblickt. Oben herrschte gedämpftes Licht. Die improvisierte Krankenstation war ruhig. 2 der verletzten Männer schliefen. Der 3. starrte schweigend an die Decke. Die Sanitäterin, Clara, wie ich inzwischen wusste, kam mir mit einem Tablett entgegen. Darauf lagen 3 Donuts und ein Becher Tee. »Sie haben zu viel gesehen, um nüchtern zu bleiben«, sagte sie trocken. Ich nahm einen Donut und ließ mich in den nächstgelegenen Stuhl fallen. Marceau lag auf dem Behandlungsbett, seine Kehle dick bandagiert, aber seine Augen waren wach. Ich reichte ihm einen Donut, den er mit einem müden Lächeln entgegennahm. »Zu Missverständnissen«, sagte ich und hob mein Gebäck. »Zu späten Rettungen«, murmelte er. »Und zum Leben lang genug, um sich zu entschuldigen«, ergänzte Clara. Wir stießen mit Donuts an. Für einen Moment waren wir kein Geheimkommando und keine Überlebenden eines Angriffs da, nur Menschen, die etwas Süßes teilten und versuchten, die Welt nicht zu hassen. »Ich brauche Urlaub«, sagte ich und nahm einen Bissen. »Du meinst das wirklich?«, fragte Anna, die inzwischen ebenfalls eingetreten war. Ich nickte. »Eine Woche. 2. Vielleicht irgendwo am Mittelmeer. Etwas mit Sonne, aber ohne Schatten. Ohne Wälder. Ohne Dinge mit Zähnen.« Marceau hob eine Augenbraue. »Du weißt, dass ich nicht nur dich betreue, oder? Ich kann nicht mit dir an den Strand.« »Gott bewahre«, sagte ich. »Du würdest in Badehose wahrscheinlich noch weniger vertrauenserweckend wirken als in Schwarz.« Clara lachte leise. Anna verdrehte die Augen, doch ihr Mundwinkel zuckte nach oben. »Wir sind also wieder Freunde?«, fragte ich in die Runde. Marceau reichte mir die Hand. »Wir sind mehr als das. Ich schulde dir mein Leben.« Ich schüttelte sie. »Du kannst es zurückzahlen. Fang an, indem du den Keller leer machst. Ich will da wieder meine Waffensammlung unterbringen.« »Er bleibt unter Beobachtung«, sagte Marceau. »Aber du bekommst deinen Raum zurück.« »Und seinen Namen«, sagte ich ruhig. »Das war der Schlüssel. Der Name. Ohne ihn hätten wir verloren.« »Woher wusstest du ihn überhaupt?«,
fragte Clara. »Er stand in der Einsatzliste des Rangers«, antwortete ich. »Ich habe das Protokoll abgefragt. Es war der einzige Name, der sich nicht verifizieren ließ. Ich habe einfach geraten. Ein verdammt guter Instinkt«, sagte Marceau. »Oder ein verdammt schlechtes Bauchgefühl«, murmelte ich. Die Nacht verging ruhig. Kein Alarm. Kein Klopfen an der Tür. Kein falsches Reh im Sichtfeld. Ich schlief auf der Couch im Kontrollraum ein, die Pistole unter dem Kissen, das Handy auf der Brust. Ich träumte nichts. Und genau das beunruhigte mich. Am nächsten Tag brachte Marceau seine Männer zur Abholung. Der Helikopter landete kurz nach Sonnenaufgang. Der Wind der Rotoren riss Staub auf und blähte die Vorhänge meines Schlafzimmers, in dem ich für exakt 30 Minuten Ruhe gefunden hatte. Ich humpelte hinaus, winkte ihm zu. Bevor er einstieg, trat er an mich heran. »Du wirst wieder gerufen werden«, sagte er leise. »Früher, als du denkst. Ich weiß. Willst du das wirklich weitermachen?« Ich zögerte. Dann nickte ich. »Ich habe es zu tief gesehen, Marceau. Ich kann es nicht ignorieren. Ich kann nicht so tun, als wäre es vorbei.« Er sah mich lange an, dann reichte er mir einen Umschlag. »Dein Honorar. Und etwas extra.« Ich steckte es ein. Kein Blick hinein. Es war nicht wegen des Geldes. Nicht mehr. Als der Helikopter davonflog, drehte ich mich zu Anna um, die auf der Veranda stand, einen Kaffee in der Hand. »Ich fliege morgen.« »Wohin?« fragte sie. »Venedig.« »Wie romantisch.« Ich grinste schief. »Ich werde allein essen, allein schlafen und bei jedem Geräusch in der Nacht an Takalo denken.« »Dann nimm wenigstens Sonnencreme mit.« Ich trat ins Haus zurück, ließ mich im Sessel nieder und schloss für einen Moment die Augen. Doch noch bevor ich ganz wegdämmern konnte, vibrierte das Handy auf meiner Brust. Eine Nachricht. Absender. Anonym. Nur 3 Worte. »Du bist markiert.« Ich starrte auf das Display. Der Abgrund hatte mich nicht vergessen. Und ich ihn auch nicht.